Erfolgsgeschichte der Nachkriegsdemokratie. Es ist nämlich hochinteressant, dass Demokraten und Faschisten aus demselben Befund, das ist eine Erfolgsgeschichte gewesen, entgegengesetzte Schlüsse ziehen. Die Schlüsse der Faschisten, habe ich schon gesagt, ja, da müssen wir wohl oder übel uns in einigen Punkten dem Realismus demokratischer Wirtschaftspolitik anpassen. In einigen Punkten. Demokraten ziehen komischerweise den umgekehrten Schluss. Die sagen, diesen Erfolg, schwer erkämpft, zu sichern und zu schützen, gerade weil die Erfolge nicht sichergestellt werden können, müssen wir alles tun, um rigoros die Bedingungen des Erfolgs so zu machen, dass unsere Kapitale dann vielleicht doch alle anderen oder die Mehrheit auf dem Weltmarkt besiegen. Und das kommt nun mal nicht aus, ohne dass nach innen in der Tat in der Zurichtung des nationalen Standortes Anleihen in eine Praxis gemacht werden, die man auch von Faschisten durchaus kennt und die Faschisten durchaus für richtig halten. Was ist denn der Witz der Sozialpolitik der letzten Jahre? Das ist die rücksichtslose Zurichtung, rücksichtslos gegenüber Lebensstandard und materiellen Interessen von Leuten, Zurichtung des nationalen Volkskörpers als lohnende Ressource fürs Kapital. Was ist denn die flächendeckend eingeführte Volkskontrolle, um möglicher innerer Feinde dieser schlafenden Terrys da Herr zu werden? Das ist eine Neuformulierung oder eine Radikalisierung von Notstandsgesetzen, die nicht als solche formuliert werden, weil, naja, ist klar, das ist ja heute ständig aktuelles Thema bei denen und nicht mehr der Ausnahmefall eines Notstands. Was ist denn das, diese Debatte, dieses Gesetz liegt immer noch bei Herrn Köhler auf dem Tisch, Flugzeuge, die entführt worden sind, einfach mal abzuschießen. Auch eigentlich eine Abteilung, die eine Neuformulierung der inneren Sicherheit im Sinne faschistischer Argumentation enthält. Was ist denn das, um auch den Punkt noch zu benennen, die Erpressung der deutschen Gewerkschaft, die seit einigen Jahren läuft. Entweder ihr macht bei diesem Programm der Standortsicherung mit oder ihr werdet entmachtet. Das ist die Lage, vor der die deutschen Gewerkschaften stehen. Das ist ihre endgültige Ruinierung als Organisation, die Arbeiterinteressen vertritt. Und die Gewerkschaft hat leider gesagt, wir machen mit. Und so weiter und so fort. In all den Punkten entdeckt man Momente, in denen Demokraten aus dem Interesse, den Erfolg zu sichern und weitere Erfolge auf jeden Fall möglichst zu garantieren, zu Formen der zu Prinzipien der Umgestaltung der Nation kommen, die schon sehr nah an den Faschismus heranreichen. So ist und bleibt das einzige Feld, auf dem die Demokraten, die NPD und ähnliche Gruppierungen überhaupt nur noch als Feinde identifizieren können, ist und bleibt nur noch der Gegensatz in der Traditionspflege, in der Vergangenheitsbewältigung. Demokraten, das ist mein letzter Punkt, Demokraten stellen ins Zentrum der Vergangenheitsbewältigung seit 45, seit 49 die Scham über und die Schuld an Verbrechen des NS-Regimes. Sie begründen gerade aus der nun seit 60 Jahren gepflegten demonstrativen und deswegen übrigens auch immer zwangsläufig geheuchelten Scham. Daraus begründen sie die Berechtigung zu einem neuen Nationalismus. Das geht so, ganz raffiniert. Wir können stolz auf eine Nation sein, die sich seit 60 Jahren schämt. Klasse. Das ist das Prinzip. Und sie haben es inzwischen auch so weit gebracht, dass dieses Recht auf neuen Nationalismus auf dieser verzwickten Grundlage benutzt wird, um Ansprüche in Sachen Außenpolitik zu begründen. Muss ich, ist wahrscheinlich den meisten bekannt, Fischer, wir verhindern in Serbien ein neues Auschwitz. Klasse. Damit kann man gegen alle Diktaturen, die einem nicht passen, gegen die, die einem passen, muss man nichts unternehmen, die einem nicht passen, vorgehen, das ist ein Auftrag aus der deutschen Geschichte, das ist die jüngste Lehre aus Auschwitz. Wunderbar haben sie das hingekriegt. So etwas, so eine Form des verzwickten Nationalismus aus der Selbstbeschimpfung, das Recht auf Stolz abzuleiten, ist natürlich für einen normalen Nationalisten eine unerträgliche Sache. Was? Ich soll dadurch auf Deutschland stolz sein, dass ich Deutschland verachte? Das kann doch wohl nicht sein. Deutschland soll dadurch gut werden, dass ich es schlecht mache? Das geht doch wohl nicht. In der Tat, Nationalisten an ihrer Speerspitze, an ihrer Spitze die NPD, machen das nicht mit und sagen, nein, es gibt keinen Grund, den Vorgängerstaat schlecht zu machen, der hatte auch ganz viel Gutes und in diesem Nachweis des Guten gehen sie, wie man weiß, absurderweise so weit, dass sie den Holocaust leugnen. Das betreiben sie immer wieder, wenn es um Gedenkstunden und um Gedenkorte geht, verstoßen da in der Tat gegen die herrschende Political Correctness. Und das ist es denn auch, was die deutschen Demokraten allein als das Faschistische an den Neofaschisten identifizieren. Alles andere aus den genannten Gründen können sie nicht. Deswegen machen sie eine Verbotsdebatte, deswegen wollen sie wegsperren, deswegen wollen sie sie kriminalisieren. So behaupten sie wenigstens, dass der Grund für diesen Umgang mit den Neofaschisten ein bisschen handfester ist. Das liegt auch auf der Hand. Natürlich, klar, ist es für das Ansehen Deutschlands in der Welt, für alle diejenigen, die das für ein Argument halten, sich um das Ansehen Deutschlands zu kümmern, nicht gut, wenn das Ausland immer wieder sagen kann, der Schoß ist fruchtbar noch. Aber das hat sich angesichts der Stellung Deutschlands von der politischen und ökonomischen Macht auch ein wenig totgelaufen, das Argument ständig zu wiederholen. Da lachen Schröder und Fischer insgeheim nach innen, Schröder, Fischer, zerknautscht sein Gesicht natürlich, aber nach innen dachte, der etwas handfestere Grund für das Verbot ist, dass sie natürlich nicht möchten, dass diese Abteilung bürgerlicher Politik, die immer auch durchaus die Option, den Kapitalismus anders einzusetzen, hat und vertritt, als unerwünschte Konkurrenz neben sich zu dulden. Nein, sie wollen diese Abteilung unerwünschter Konkurrenz sich vom Halse schaffen. Sie wissen ganz genau, NPD und ähnliche an der Macht würden das Machtgefüge, die eingespielte zwischen Opposition und Regierungsparteien, seit Jahrzehnten eingespielte Machtbalance, etwas durcheinander bringen. Und das wollen sie nicht dulden. Sie sind nicht als politische Feinde angegriffen, sondern sie sind als Konkurrenten, die im Prinzip dasselbe bloß ein bisschen rigoroser und anders wollen, in Misskredit geraten und Opfer einer Verbotskampagne. Danke, das war's. Diejenigen, die mich schon erlebt haben, wissen, dass ich die Debatte für das Wichtigste des ganzen Abends halte. Also ich stehe zur Verfügung, solange ich noch stehen kann. Also Einwände, Nachfragen, Kritik. Ich glaube, es gibt hier auch irgendwo noch ein Saalmikrofon.
Achso. Ja. Ist mir richtig peinlich. Ich finde, hier kommen Demokraten sogar noch gut weg. Auch deine letzte Nachricht: Demokraten mögen keine Faschisten als Konkurrenz und drücken sie deshalb gegebenenfalls auch weg, ich kam sie weg. Das halte ich für ein sehr impressionistisches Gerücht. Italien zum Beispiel zeigt, dass man wohl mit denen konstruktive Regierungskoalitionen bilden kann. Oder die USA zeigen, dass es auch ganz ohne Faschisten geht. Die können eine republikanische Partei als Faschisten ohne weiteres Karriere machen, ohne dafür eine eigene Partei zu brauchen. Zweiter Punkt, etwas weiter zurück. Die Differenz von Demokraten und Faschisten wird, glaube ich, auch zunehmend kleiner werden, weil die Verhältnisse wahrscheinlich weltweit ärger werden werden. Selbst bürgerliche Kommentatoren unken schon an Teilen, dass in den USA zum Beispiel eine ganz massive, dreckige, protektionistische Politkampagne ins Haus steht. China-Bashing ist wieder ganz groß in Mode. Das könnte
was ist groß in Mode?
China-Bashing, also alles auf die gelbe Gefahr zu schieben. Da sehe ich keine grundsätzlichen Unterschiede, wie ein Faschist die Situation beurteilen würde oder wie es ein durchaus demokratisch gewählter Präsident beurteilt. Du hast selber einige Politikmaßnahmen angeführt, wo man, wenn man genau hinschaut, sich schon fragt, ob das, wenn man es nicht wüsste, von einem demokratischen Politiker oder schon von einem faschistischen Politiker gemacht worden ist, zum Beispiel. Die Republikaner waren mal viel zahmer als das, was Schiele und Beckstein heute nun als Ausländerpolitik durchsetzen, zum Beispiel.
Richtig.
Also, das sozusagen als Randglosse, das mit dem, die tollen, kampfstarken Demokraten, die zeigen den Faschisten schon und halten die klein. Das stimmt weder organisationell, bis auf jetzt 8. Mai, wo ein schönes Beispiel ist, dass Schröder und Herr Klug, der Name ist glaube ich Programm, dass wir Klüger gehalten haben, die unter den Linden nicht freizuprügeln. Aber deshalb muss man sich als Gegner der NPD das nicht irgendwie zugute halten, dass es im Ansehen Deutschlands offensichtlich opportuner war, das so zu lassen, wie es da war, am schönen Demonstrationstag. Also, die Differenz von Faschisten und Demokraten wird kleiner werden, jedenfalls in allen wesentlichen Punkten.
Zu deinen drei Punkten. Ich fange mal mit dem Punkt an, den du zuletzt genannt hast. In der Tat stimme ich dir vollkommen zu, dass in bestimmten Maßnahmen in Sachen Ausländerpolitik das, was Schilly Beckstein, unsere beiden Protagonisten in der Sache vorgeschlagen und auch praktiziert haben, Republikaner, DVU und NPD überrascht hat. Das haben sie sich nicht in ihr Programm reinzuschreiben getraut. Aber jetzt bitte aufpassen. Die Auffanglager in Nordafrika, die Abschiebe-KZs, der Umgang mit Asylbewerber ist nicht das Ganze der hiesigen Ausländerpolitik. Man muss, wenn man demokratische Ausländerpolitik erklären will, den Zusammenhang erklären zwischen diesen Sachen, Ausländer, die wir hier nicht brauchen können, rauszuschieben, abzuschieben, und den Zusammenhang mit dem auch von Beckstein inzwischen als geflügeltem Wort verbreiteten Satz, Ausländer, die uns nicht nützen, schieben wir an. Der Demokrat kennt, das ist der Realismus, auch in seiner Ausländerpolitik, kennt als Realist durchaus den Standpunkt, wenn die nationale Ressource Volk nicht all das, was ich dafür brauche, in der Ökonomie oder sonst wo hergibt, dann bin ich doch inzwischen so stark und so mächtig, dass ich den Weltarbeitsmarkt benutzen kann und aus Indien oder aus der Türkei oder aus Spanien die Arbeitskräfte hole und sie einsetze, solange ich sie brauche und sie abschiebe, wenn ich sie nicht mehr brauche. Übrigens, ganz kleine Fußnote, Ein bisschen was Ähnliches hat der Hitler mit seinen Zwangsarbeitern ja auch gemacht. So, jetzt gibt es aber bei den deutschen Ausländerpolitikern, oder ich muss mal sagen, bei den Innenpolitikern einen Übergang. Der Übergang heißt, sie haben sich dazu durchgerungen, die Definition des deutschen Staatsbürgers zu korrigieren. Sie haben gesagt, Menschen, die hier leben, die hier aus dem Ausland gekommen, von uns geholt worden sind, die sich hier integriert haben, die hier wie gute Deutsche leben, die sollen auch als Deutsche anerkannt werden. Das hat fürchterlichen Zoff gegeben bei der Opposition, aber das Gesetz ist ja inzwischen durch. Die Differenz und die Identität heißt, die Differenz besteht darin, wir, wenn wir sie brauchen können, sind wir durchaus bereit, Leuten die deutsche Staatsbürgerschaft zu geben, die nicht als Kinder deutscher Eltern hier geboren sind. Das ist die Differenz. Die Identität besteht darin, aber wir legen Maßstäbe daran, Integrationsmaßstäbe an, in Sachen Sprachbeherrschung, in Sachen Loyalität, in Sachen Rechtssicherheit und so weiter, vor denen kein Original rein Deutscher bestehen würde. Das ist dann wiederum die Identität. Also muss man bitte schön zusammen machen, gegen diese Sorte Integrationspolitik, Staatsbürgerschaft verleihen auch an Leuten in der zweiten und dritten Generation, wenn sie den Integrationskriterien entsprechen, gehört zu demokratischer Politik, genauso wie die Leute, diese Hungerleide da von draußen, die wollen wir nicht haben. Bis dazu. Also bitteschön, dann das Ganze zu machen. China-Bashing ist als innenpolitische Agitation der Bush-Regierung purer Rassismus. Purer Rassismus. Stimme ich dir auch wiederum voll zu. Aber was ist das? Ist das die Ankündigung, China als Riesenreich der Untermenschen muss ausgelöscht werden? Das ist es nicht. Sondern es ist eine innenpolitische Agitation mit rassistischen Argumenten, die sich gewaschen haben, mit denen das amerikanische Volk dazu aufgefordert werden soll, einer imperialistischen China-Politik der Bush-Regierung zuzustimmen, die nun erstmal nicht faschistisch ist. Die sagen nicht, China Untermenschen muss ausradiert werden, sondern die sagen, wir müssen aufpassen, dass China als Großmacht sich nicht da hinten in dem asiatischen Raum zu viel rausnimmt, weil noch sind wir die dominante Macht dort und das wollen wir auch bleiben. Das ist schlichte imperialistische Außenpolitik, die wir von den Amerikanern kennen, und dafür taucht die rassistische Agitation im Inneren, um das Volk auf diese Linie zu bringen. Das ist das Zweite. Also auch wiederum Zustimmung, aber aufpassen. Was Ähnliches gilt für den ersten Punkt, wo du gesagt hast, es sei ein impressionistisches Gemälde und darauf verwiesen hast, Faschisten in Italien in der Regierung, übrigens nicht nur dort. Ich kann dem nicht widersprechen, das stimmt, die sind dort in der Regierung. Ich halte bloß dagegen, wahrscheinlich ganz in deinem Sinne, aber ein bisschen als Entkräftung deines Arguments. Wie heißt die zentrale Parole, mit der alle Parteien in die nächsten Wahlkämpfe gehen? Wir müssen dafür sorgen, dass die Protestwähler, die bei der NPD gelandet sind, wieder zu uns kommen. Ja, was heißt denn das? Das heißt nichts anderes, als dass alle großen demokratischen Parteien meinen, dass alle Menschen, die die NPD wählen können, auch bei ihnen ihre Heimat haben. Ja. Und die CDU, CSU sind dann natürlich immer noch ein bisschen radikaler, weil sie denken an den Spruch ihres Urvaters, Franz Josef Strauß, der gesagt hat, und eine gültige Maxime für alle Zeiten für die CSU ausgegeben hat, rechts von der CSU kann es keine Partei mehr geben. Nur das machen sie, und in dem Maße, wie sie es machen, erübrigen sie die eigenständige NPD. Also das würde ich so auflösen. Okay. Wärst du damit einverstanden? Okay. Weiter. Ja.
Ja, was mich schon mal interessieren würde, ich habe da von der Industrie einen Teil mitgebracht, wie das aussieht mit der EU. Also die Demokraten sind ja irgendwie von diesem europäischen Gedanken, denke ich mal, mehr oder weniger fasziniert und halten es für neue Möglichkeit, neue Chancen zu konservieren. Also wenn ich das richtig bin. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie die Kraft dazu steht.
Ja. Ja. Kann ich genau nach diesem Muster das Grundprinzip, die Differenz in der Art und Weise, wie Sie die Europapolitik betreiben würden und neuer Realismus, kann ich die drei Schritte durchmachen. Ihre Einstiegsformulierung ein bisschen korrigieren wollen. Dass Demokraten von dem EU-Projekt fasziniert sind, stimmt nicht. Sie haben es in die Welt gesetzt.